Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Leben im Mittelstand in der Logistik, in der Digitalisierung. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit der Netzwerkerin, Floristin und veränderungsaffinen Nike Hornbostel. Moin Nike und ja irgendwie auch Moin an Marc.
Moin Moin.
Ja, Marc. Moin zusammen, Moin Merlin.
Moin Merlin, moin, hallo.
Hi, geht's euch gut?
Absolut.
Das ist cool. Mit Franzbrötchen seid ihr ausgestattet. Das ist total super. Nike, du kommst nicht aus Hamburg, deswegen die erste Frage. Kannst du dich an dein erstes Franzbrötchen noch erinnern?
Tatsächlich, ja. Ich habe, komme aus den Toren vor der Stadt, aus Lüneburg. Und dort habe ich mal, als ich 16 war, in einer Bäckerei gejobbt. Und ich weiß, in meiner Pause habe ich das erste Mal Franzbrötchen gebissen. Insofern, immer wenn ich ein Franzbrötchen vor der Nase habe, denke ich an eine schöne Pause.
Oh, sehr gut. Ja, das stimmt. Das ist jetzt aber sehr lyrisch. So, Franzbrötchen, die Pause. Ausrufezeichen reicht, steht für sich. Ey. Hast du einen guten Tipp für Franzbrötchen in Hamburg? Irgendwas, was wir noch nicht so richtig...
Also mein absoluter Favorit, und ich war, glaube ich, vor 3-4 Jahren mal im Hamburger Museum, da wird das beste Franzbrötchen der Stadt jedes Jahr getestet, nach Optik, Geschmack, also so unterschiedliche Kriterien. Und ich bin großer Fan von der kleinen Konditorei in Eimsbüttel, die wirklich die besten Franzbrötchen haben, die so richtig schön saftig sind. Und das wäre so mein Tipp. Und das hat damals auch gewonnen, dieses Franzbrötchen. Also
das ist cool. Die Konkurrenz schläft nicht. Meine Mutter, nachdem wir jetzt ja in diesem Podcast immer und immer wieder über Franzbrötchen, fängt jetzt an, selbst an Franzbrötchen rumzuprobieren. Und jedes Wochenende gibt es im Moment bei meinen Eltern Franzbrötchen. Und dann ist immer so, ja, ich habe jetzt das und das anders gemacht. Ich habe das und das verändert. Und so, probier mal hier, das ist mit Marzipan. Ich habe hier nochmal rumprobiert. Jedes Wochenende gibt es jetzt bei Oma Franzbrötchen. Total super.
Gibt Schlimmeres, oder?
Also meine Mutter, die ja mittlerweile in der Rolle der Familienoma ist, muss man sagen. Liebe Grüße, die waren bisher alle super. Mach weiter so, ich freue mich sehr darüber. Nike, es geht heute um dich. Du bist Netzwerktrainerin und lebst Transformation. Dein Werdegang spricht davon wirklich Bände. Du hast ja schon gesagt, du bist vor den Toren Hamburgs aufgewachsen, nämlich auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide. Dann zog es dich als Reiseverkehrsfrau in die Welt hinaus. Du hast Erfahrungen im Konzernumfeld und in einem Tech-Startup sammeln können. Du warst erst klassische Schulverweigerin und bist dann, das sind jetzt deine Worte, ne, also eine hochmotivierte, berufsbegleitende Studentin gewesen. Das sind ja immer schon ziemliche Gegenpole. Die meisten Menschen versuchen ja immer, so einen Status quo beizubehalten. Für die ist ja Veränderung immer irgendwie eine Bedrohung oder etwas, was nicht erstrebenswert ist. Du anscheinend nicht. Was treibt dich da an?
Ja, ich liebe die Veränderung und ich sage, ich lebe nicht die Veränderung. Ich lebe die Veränderung und verändere nicht mein Leben, weil in dem Moment, wo ich die Veränderung tatsächlich lebe, ist es gar nicht so ein großer Aufwand, immer wieder irgendwas Neues zu entdecken. Und ich bin total neugierig und liebe einfach, Neues zu erleben, zu entdecken. Und da ist es eben der erste Schritt, aus dem Alten rauszugehen und sich irgendwie in eine neue Richtung oder auf einen neuen Weg zu begeben. Und es gibt so vieles zu entdecken und da stehe ich irgendwie nicht still, sondern auch das liebe ich, in Bewegung zu sein. Und dann ergeben sich so diese Dinge, die mein Leben geschrieben haben, wo man dann auf einmal in Berlin steht und denkt so, okay, was mache ich jetzt hier? Oder merkt eben, oh, das Landleben ist schön, aber wie sieht es denn eigentlich in einer großen Stadt aus? Oder ja, Konzern hat Vorteile und Strukturen, aber was ist in einem Start-up irgendwie das Kerngeschäft und wie läuft es dort? Und so habe ich mich selber immer gepusht und fordere mich und liebe einfach diese neuen Möglichkeiten, wie auch hier heute mal ganz neu bei euch zu sein.
Was macht im Moment in deinem Leben konkret Veränderung aus? Wie würdest du sagen, was ist die aktuelle Veränderung für dich?
Also dem, wie ich halt lebe, ist es irgendwie so in Fleisch und Blut und aktuell ist es ja im Außen eine große Veränderung und die Frage ist, wie geht man damit innerlich irgendwie um und was für eine Haltung habe ich per se schon zur Veränderung und wenn ich da offen dem gegenüber bin oder auch Chancen sehe und das Gute an dieser Veränderung, die es gerade draußen gibt, dann ist es eigentlich sehr entspannt auch im Innen, weil es bringt einen gar nicht so aus der Ruhe, sondern man kennt es ja schon oder ich kenne es halt schon, dass es sich permanent in einem Wandel im Außen auch befindet. Also insofern, ist gerade, ich würde sagen, voll normal bei mir diese Veränderung, ja.
Ja, das stimmt. Voll normal ist im Moment, ja, zwar irgendwie ein bisschen fragwürdig, aber ja, es wird keinen Vor-Corona mehr geben. Das ist das halt. Ne? Es hat vieles auf den Kopf gestellt und es wird vieles auch anders bleiben und sich auch neu finden müssen. Und dann wird man wieder in einer neuen Veränderung sein. Nun ist es ja so, dass irgendwann ist man ja an so einem Scheideweg im Leben, wo man sich dann auch entscheiden muss, bleibe ich in sagen wir mal, in meinem Metier, in meiner Community oder breche ich aus? Also ziehe ich aus meinem Stadtteil, von meinem Dorf weg, wechsle ich die Stadt, das Land, was auch immer. Was war bei dir so, gab es da überhaupt so etwas wie so eine Initialzündung, irgendwas so, jetzt mache ich es anders, jetzt will ich. Was löste bei dir die erste große Veränderung aus?
Ja, also die erste große Veränderung war nach dem System Schule, wie du es eben schon beschrieben hast, was nicht so mein System war, war irgendwie für mich klar, genau, ich will die Welt entdecken und ich will raus, was mache ich jetzt irgendwie? Und dann bin ich nach Amerika gegangen mit 16 Jahren und das war, glaube ich, so ein total prägendes Erlebnis, wo ich schon wusste, okay, ich bleibe nicht hier, sondern ich gehe raus. Und ich weiß noch, meine Abschiedsparty, wo wir irgendwie groß gefeiert haben und dann war ich ein Jahr lang weg und als ich ein Jahr später wiederkam in den Ort in Rehling, wo ich aufgewachsen bin, ja, da war ich halt eine andere Person, weil ich ganz andere Entwicklungen durchgemacht habe dieses Jahr. Ich war irgendwie auf der Route 66 und in Wisconsin und habe da Football kennengelernt und ich weiß nicht was alles. Also das war eine ganz andere Welt und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, was gibt es alles zu entdecken und zu erleben und was passiert, wenn ich mutig bin und einfach mal aus meinem gewohnten Umfeld rausgehe, aus meiner Umgebung und das hat mich total geprägt und solche Momente gab es dann später auch nochmal, zu sagen, okay, ich arbeite in Thailand und in Spanien und auf einem Kreuzfahrtschiff und strande dann irgendwie in Hamburg und aber ich glaube, der Schlüsselmoment war dieses Austauschjahr. Mhm.
Ich glaube auch, Hans Roth hat jetzt erst in so einem Buch Unverfügbarkeit auch über genau das Thema gesprochen. Er behandelt mehr so dieses Phänomen, dass übers Internet und die Digitalisierung so viele Erfahrungen und Eindrücke schnell verfügbar sind, dass aber das Leben eigentlich aus der Unverfügbarkeit besteht, diese zufälligen Kontakte. Er geht aber auch darauf ein, dass um sich zu verändern, um neue Dinge aufnehmen zu können, muss man selbst sich halt auch öffnen können und halt auch in so eine Resonanz treten. Und das bedeutet natürlich, wenn ich etwas in meinem Leben verändern möchte, dann muss ich es halt auch zulassen, dass mich Dinge auch ergreifen und berühren können. Mhm. Jetzt nicht körperlich, sondern einfach, dass ich mich halt anderen Dingen gegenüber öffne. Und gerade wenn man natürlich für ein Jahr lang aus seinem, aus seiner angestammten Community raus ist und sich einer anderen Kultur mit all der Andersartigkeit im Denken, im Verhalten tagtäglich, im Umgang miteinander öffnet, verändert das einen. Und das sind, glaube ich, die wesentlichen Dinge, das glaube ich jedenfalls, und da hat er das auch schön rausgearbeitet, dass es schon darum geht, das zuzulassen, dass ich mich auch verändere, dass Impulse auf mich einwirken. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich einfach willenlos mich in eine Ecke drängen lasse oder in eine Richtung drängen lasse, sondern dass ich es einfach zulassen muss, andere Dinge mal zu erleben, um dann beurteilen zu können, ob ich das gut oder schlecht finde. Das gehört ja auch noch so ein bisschen dazu. Ne?
Ja, also genau, ich merke gerade so eine Gänsehaut irgendwie, ist total stark beschrieben. Es ist so, dass ich sage, ja, Zufälle, es fällt halt dann etwas zu, wenn es fällig ist, ne? Und in dem Moment war das scheinbar, ja, bei mir fällig, dass ich auch, oder auch die Menschen, die Begegnungen, wir haben gesagt, wo wir uns kennengelernt haben, war das Zufall oder ist es einfach auch jetzt wieder fällig, dass man sich wieder auf einer anderen Ebene begegnet? Und ob ich es danach dann tatsächlich bewerte oder ich glaube, ich ordne es so ein bisschen ein und bin dann aber auch schon offen für die nächste Veränderung. Also, und habe irgendwo ja meine Erfahrung und Veränderung heißt irgendwo auch Erinnerung und das, woran ich aufgrund von meinen Erfahrungen mich erinnere, bin ich dann auch weiterhin offen für neue Veränderungen. Also so ist die Haltung, also ja.
Ich kann das gerade voll gut nachvollziehen. Ich war mal zwar nur 2 Wochen in L.A. und Long Beach, aber als ich dann den ersten Tag wieder hier war, habe ich mich echt so anders gefühlt. Also so vor allem alles um mich rum hätte sich verändert, obwohl ich einfach nur zu Rewe zum Einkaufen gegangen bin. Es war so, als wäre das ganz anders, als es vorher war. So 2 Wochen. Mhm. Das war, aber wo wir gerade bei Veränderungen sind, Veränderung, die größte Veränderung im Unternehmen ist ja seit Jahren die Digitalisierung. Was bedeutet Digitalisierung denn für dich?
Gute Frage, danke. Digitalisierung ist irgendwie Alltag, Flexibilität und Freiheit für mich. Also die neue Möglichkeiten, auch sein Leben zu gestalten, und auch Digitalisierung, also macht mein Leben leichter. Es gibt ja die Technologien auf unterschiedlichen Ebenen, die mir einfach mein Alltag erleichtern und dann auch meine Arbeit erleichtern und auch totale Innovation, weil durch diese Digitalisierung habe ich die Möglichkeit, auch global im Kontakt, im Austausch zu sein und auch Dinge zu tun, an die ich vor irgendwie 10 Jahren nicht hätte denken können, unter anderem in einem Podcast zu sprechen. also es ist, und diese Freiheit, wenn ich es einfach so mobil nutzen kann, oder auch die Open-Source-Lösungen, Softwaren, die ich so täglich nutze, machen es möglich, dass ich letzten Endes auch überall arbeiten kann, ne? Und mit unterschiedlichen Menschen, was ich eben auch liebe. Also gar nicht mehr in meinem kleinen Kosmos irgendwie bin, sondern auch heutzutage ohne einen großen Aufwand mit Menschen, mit anderen Kulturen oder anderen Erfahrungen in Kontakt kommen kann.
Ich glaube, das finde ich auch wirklich eine tolle Antwort, was Digitalisierung ist, weil das so auf so einer vernetzten Ebene auch ist, und gerade diesen Kontakt mit anderen Menschen. Ich finde das auch, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist halt auch, was mir so gerade in den Sinn kam, war, ach, das gibt es auch noch. Na, das stimmt, das ist so ein Aspekt, den ich bisher noch nie so richtig betrachtet habe. Aber das ist eigentlich das richtig Spannende ja auch, wenn ich mal überlege, wie viele Einflüsse man über die Digitalisierung heute hat, die man vor 20 Jahren so nicht bekommen hätte. Einfach indem ich in den sozialen Netzwerken zum Beispiel einen Post lese, ob das jetzt meine Meinung ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Aber alleine dieses, ach, das gibt's ja auch noch, ne? Diese Sicht gibt es auch noch, diese Perspektivenvielfalt, die sich einbietet, das ist natürlich total toll. Muss man natürlich annehmen, ne? Wenn man natürlich irgendwie ganz hart dafür kämpft, in seiner Blase zu bleiben und nur das wieder gespiegelt zu bekommen, was man selbst als Meinung rausposaunt, dann ist es natürlich sehr, sehr einseitig und auch langweilig, aber das stimmt,
finde ich gut. Wichtig ist auch dabei bei der Digitalisierung wissen, wie ich es einsetze und wie ich damit umgehe, ne? Also im Prinzip es als ein Werkzeug zu sehen und nicht, dass mich diese Digitalisierung bestimmt, sondern dass ich eben die Digitalisierung nutze. Und ich glaube, auch jeder Hörer, jede Hörerin da draußen benutzt es irgendwie alltäglich, oder diese Kommunikation, ne? Ob wir jetzt über irgendwelche Social-Media-Kanäle sprechen oder mal eben auf dem Weg hier, also her kann man, oder unterwegs kann man irgendwie nochmal seine Frau anrufen, seinen Partner anrufen, oder es muss gar nicht ganz global gesagt sein, sondern auch schon diese Vorteile, die es einfach im Alltag schafft. Das ist eher das Kleine, aber das Große ist halt auch, und ich glaube, das ist was für mich auch relevant ist, diese großen Schritte, die die Digitalisierung uns ermöglicht. Also tatsächlich, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen oder die Urlaubsreise nach L.A., irgendwie setzen wir uns in Zukunft nur noch irgendeine Brille auf und können damit an Orte reisen. Das sind halt auch Technologien oder andere Dinge. Wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich heute nicht daran denken können, und wahrscheinlich in 10 Jahren gibt es Möglichkeiten in der Mobilität oder sowas, die halt auch ohne die Digitalisierung und diese Technologien gar nicht möglich waren. Und dann, weiß ich nicht, fliegen wir hierher oder so.
So, Hobby-Raumfahrer hat natürlich auch die Möglichkeit, sich mit anderen Flat-Earthern zu verbinden und darüber zu diskutieren, warum die Erde eine Scheibe ist.
Den Schuh mit dem Raum, also Raumfahrt-Enthusiast, ja, das ziehe ich mir an. Der ganze verschwörungstheoretische Quatsch oder was, das ist ganz sicherlich nicht meine Welt, du Kasper.
Worauf sollten Führungskräfte bei der digitalen Transformation besonders achten, deiner Meinung nach?
Keine Kasper einzustellen.
Zu spät.
Ja, eigentlich passt das ganz gut, dieser Kasper, auf die individuellen Bedürfnisse, ne? Also einzugehen und als Führungskraft eben den Menschen abzuholen dort, wo er steht, und vorzubereiten, auch ein Vorbild zu sein und ganz genau die Bedürfnisse der Einzelnen zu kennen und darauf einzugehen. Und auch das in der Zeit der Menschen, die sie brauchen. Also da den Raum für zu schaffen und die Menschen darauf vorzubereiten, im Gespräch zu bleiben, glaube ich, das ist auch super wichtig, so wie die Chancen und die positive Haltung zu formulieren zu der digitalen Transformation, weil das, was ich gesehen und gelernt habe, beziehungsweise häufig in Organisationen auch feststelle, ist, dass es da eine gewisse Angst gibt, weil es halt eine Unbekannte ist, ne? Und das ist ungewohnt. Und erstmal das, was uns irgendwie fremd ist, macht uns auch so aus unserer Evolution erstmal so ein bisschen Angst, je nachdem. Und da halt die Aufgabe der Führungskraft, Mut zu machen und eben tatsächlich das Potenzial, was dahinter steckt. Ne? Also auch hier in der Logistik ganz klar zu kommunizieren, was das einfach für Vorteile sein können, wenn wir die digitale Transformation leben im Alltag und auch dafür offen sind.
Du sagst es gerade schon, wo Potenziale sind oft auch Hürden und Barrieren. Was ist in deiner Auffassung das größte Problem in der Umsetzung davon?
Also genau, die größte Hürde ist, glaube ich, dass Menschen das Gefühl haben, die Menschlichkeit dabei zu verlieren und dass wir irgendwie durch die Sachen irgendwie ersetzt werden oder eben keinen Einfluss mehr haben oder auch irgendwie, ja. Und ich glaube, das ist halt auch eine große Herausforderung für die Führungskraft, damit umzugehen und da diese Chancen, so Potenziale aufzudecken.
Wie kannst du dabei helfen?
Das ist natürlich ganz einfach. Also ich habe da unterschiedliche Methoden, einfach diese Veränderungsebenen durchzugehen und auch die Kommunikation zu fördern, interne Netzwerke zu fördern und dann eben offen darüber zu sprechen. Ich habe da so eine Methodik von dem Hanseatischen Institut. Das sind 7 Ebenen der Veränderung und dort auf jeder Ebene, also Umgebung, Fähigkeiten, Verhalten, der Identität, der Überzeugung und auch der Vision, zu schauen, wo sie stehen und was dementsprechend dort es bedarf, um den nächsten Schritt zu gehen. Genau, da stelle ich schlaue Fragen und wir kommen zu guten Lösungen in der Regel und zu zufriedenen Ergebnissen, dass man einfach doch mit mehr Vertrauen und Zuversicht dann auch diesem Thema gegenübersteht und auch die Vorteile da einfach sieht. Genau.
Nun habe ich dich ja vorstellen dürfen als Floristin. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja. Was macht eine Floristin?
Also das ist ein eigenkreiertes Wort tatsächlich. Also es ist kein geschützter Begriff. Und ich wollte früher, als ich klein war, gerne mal Floristin werden. Also klassisch die Blumen, die mir auch heute noch sehr viel Freude machen. Und tatsächlich daraus abgeleitet, ich sehe einfach eine bunte Welt und Vielfalt. Und das ist auch die Lösung für viele Dinge, einfach eine Diversität, eine Vielfalt zu haben. Und dieser, ja, so ein Blumenstrauß voller Fähigkeiten irgendwie. Das ist so das eine Teil von diesem Wort. Und dann tatsächlich das andere, was ich eben schon gesagt habe, dieses permanente, die Veränderung anzunehmen und in den Flow zu kommen. Beim Aufwärmen haben wir auch darüber gesprochen irgendwie, wenn wir einfach so das annehmen und gar nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern irgendwie so eine Hingabe dem Ganzen gegenüber haben, das jetzt gar nicht nur in Bezug auf die digitale Transformation, sondern für mich auch in allen anderen Lebensbereichen, in dem Moment, wo ich gewisse Sachen loslasse und in diesen Flow komme, dann fühlt sich das so natürlich an und so, so viele Möglichkeiten, die dann da irgendwie aufploppen. Und deswegen ist es dieses einfach keep going und bleib bei dir und dann kommt es irgendwie alles schon zu einem, was man vorher losgelassen hat. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und wie gesagt, dieser Blumenstrauß hat mich so kreiert, dieses, ja, Menschen dabei zu begleiten, in ihren eigenen Flow zu kommen oder auch Organisationen und Unternehmen, die einfach gerade vor einer Veränderung stehen und da vielleicht die ein oder andere Hürde haben, denen so ein bisschen diesen ersten Schritt, der immer die größte Überwindung ist, mitzugeben und Mut zu machen, um dann halt auch größere weitere Schritte gehen zu können.
Ich glaube, das ist ganz wesentlich, weil Digitalisierung ist ja halt auch ein Thema, was nicht immer reibungslos und ohne Probleme funktioniert. Das ist natürlich schön, wenn man am grünen Tisch einfach entscheiden kann, so und so kann man es machen. Und dann kommt die Wirklichkeit und das konfrontiert dann die Pläne immer damit. Und dann gibt es Probleme und die muss ich irgendwie umgehen. Ich muss Lösungen dafür finden. Und ich darf dann nicht vor einem Problem zurückschrecken und denken, um Gottes Willen, so geht das ja nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, aber das ist das Normale. In der Natur ist es ja auch, wenn wir einen Baum beim Wachsen zuschauen würden, So viel Zeit hat nun keiner. Aber sehen wir ja auch, dass sich der Baum immer den Gegebenheiten anpasst. Er wächst auch um Dinge herum und integriert Dinge, wenn die im Weg sind. Am Ende ist das ja so, dass ich vor diesen Problemen nicht weglaufen kann, sondern ich muss die entweder integrieren oder muss sie umgehen. Und das ist ja genau dieses, was dann passiert, wenn ich im Flow bin. Mhm. Und ich glaube, dass das Wesentliche dabei ist ja, dass man sich dann auch einfach bewusst macht, warum willst du dich sorgen? Ist das ein Problem? Ja. Kannst du es lösen? Ja, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Mhm. Kannst du es nicht lösen, brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dann musst du nur mit den neuen Gegebenheiten umgehen. Das hört sich natürlich sehr, sehr lapidar an, aber am Ende ist es manchmal auch so einfach, dass man dann halt sagt, ja, das geht einfach nicht. Genauso wenig wie wir ohne technische Hilfsmittel fliegen können oder wie wir verhindern können, dass in Hamburg gerade das Wetter wieder nicht so pralle ist, wie man es irgendwie gerne hätte, muss man sich da mit den Gegebenheiten einfach abfinden und das halt einfach auch laufen lassen. Ich glaube, das ist auch gerade für die Digitalisierung wichtig. Dein Ansatz, ich habe ja auch ein bisschen gestalkt und ein bisschen was von dir gelesen, ist ja sehr, sehr ganzheitlich. Also du siehst ja Veränderungen auch in so einem doppelten Ansatz geschehen, das heißt einmal so eine Innen- und Außenperspektive. Was ist so das Warum dabei? Warum Innen und Außen?
Mhm. Genau, ganzheitlich und auch, ich habe gerade noch so einen Impuls, auf diese Natur und auf dieses Problem einzugehen. Ich behalte diese Frage mit dem Innen und Außen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber das ist für mich ein totaler Mentor, auch die Natur. Und der Baum wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Ne? Und sich durchaus auch mal Zeit zu nehmen und die Natur zu beobachten, die so in einem Zyklus und so ganz organisch einfach schon über Jahrtausende jegliche Wandel überlebt hat, ne? Auch klimatische Veränderungen gut überstanden hat oder sich dem angepasst hat und da wieder auch das Beste rausgeholt hat oder sich umstrukturiert hat. Transformation bedeutet ja auch umformen, umgestalten und sich irgendwo eben umgeformt hat und sich woanders angesiedelt hat oder eben wie auch immer. Genau, das fiel mir gerade zur Natur aus, wo ich auch noch wahrscheinlich eine separate Folge zu machen könnte. Und das Wort Probleme, das habe ich gestrichen in meinem Wortschatz. Ich habe, vielleicht gibt es Fehler oder nicht vielleicht, sondern es ist eben auf diesem Prozess sicherlich so, dass es hier und da genau mal so ein bisschen juckt und irgendwas noch fehlt. Und die Frage ist dann, was fehlt dann noch? Und diese Sachen eben tatsächlich umzuformulieren in und auch Erwartungen rauszunehmen in Aufgaben, in Ziele, in konkrete Forderungen oder in Wünsche, ne? Und dann eben zu sagen, okay, wenn jetzt hier noch irgendwas, was fehlt uns dann hier konkret noch, ne? Sind das jetzt, ich sag mal pragmatisch, irgendwelche technischen Dinge oder fehlt es jetzt hier irgendwie noch an menschlichem Verständnis oder fehlt irgendwie hier noch mal so eine gemeinsame Vision oder woran scheitern wir jetzt gerade? Und das ist auch was Gutes. Also ich finde es eigentlich irgendwie, jede Woche reflektiere ich und wenn ich sage, okay, ich bin nirgendwo dran gescheitert oder es fehlt nichts, dann weiß ich ja auch gar nicht, was ich nächste Woche machen soll, weil daran wachse ich ja auch und damit reife ich ja auch. Ne? Also das und jetzt, das ist auch schon ein bisschen so die Tonspur zum Ganzheitlichen, zu diesem Ansatz, der mir aufgefallen ist. Genau, es fängt halt alles bei mir selbst im Innen an, ne? Und das auch irgendwo aus der Natur heraus. Ich kann nur was verändern im Außen, wenn ich mich im Inneren verändere und wenn ich auch mich da total selber kenne, also wenn ich meine Werte kenne, wenn ich meine Stärken kenne, wenn ich das für mich klar habe, dann kann ich auch was im Außen verändern. Wenn ich aber da Zweifel habe und mir nicht klar bin, und es muss auch jetzt gar nicht so stufenartig sein, das wird jetzt alles erstmal gemacht und dann kann ich das machen, das ist auch ein Flow, ein Prozess, ne? Also ich entdecke auch jeden Tag wieder neue Dinge an mir. Nur da zu schauen, was ist meine Überzeugung? Ganz wichtig, eben dabei sich selbst anzufangen, weil wenn wir im Außen, oder das ist auch wieder diese Ebene der Veränderung, wir können halt etwas erlernen und eine Sprache erlernen oder auch das Autofahren erlernen. Wenn ich aber die Überzeugung habe, alle Autofahrer sind echt absolute
darf man hier sagen,
genau, dann kann ich noch so häufig versuchen, ein guter Autofahrer zu sein. Ich habe einfach die falsche Überzeugung zu diesem Ziel, ne? Und insofern auf diesen oberen drei Ebenen der Umgebung, der Fähigkeiten und der Verhaltensebene kann ich erstmal so äußerlich was verändern. Das wird mich aber früher oder später einholen, weil ich einfach diese Überzeugung im tiefen Inneren halt habe, dass einfach Autofahrer absolute Vollidioten ist. Dazu muss ich sagen, ich war ganz lange im Außendienst und ich habe das Autofahren sehr geliebt. Ich liebe das Autofahren auch immer noch. Es ist eine tolle Möglichkeit, aber ich habe eben andere Überzeugung mittlerweile, wo eben das Autofahren eigentlich nicht mehr ein Wert für mich ist. Also das steht in einem Widerspruch. Und dann habe ich so einen inneren Kampf. Also
Den haben alle Hamburger. Das Nike bezieht sich jetzt, glaube ich, einfach auf die Leute aus dem Umland, die nach Hamburg reinfahren, die dann halt irgendwie so Pinneberger
Kennzeichen haben oder so.
Dann stellt man das Autofahren in Gänze in Frage. Ja.
Grüße an Alex.
Was ist das Auto von meinen Schwiegereltern?
Oh Mann. Aber das musste sein. Wir haben hier ein paar Probleme.
Wir können das ja mal umprogrammieren. Also das Kennzeichen PI vielleicht wissen, also wofür das dann steht, ne? Bei Provinz. Aber wir können ja auch sagen, das sind einfach mal persönliche Idole, die da drin sitzen.
Nicht für mich.
Okay. Also ich habe durchaus auch gute Begegnungen mit Menschen aus dem Pinneberger Landkreis gemacht.
Ich auch.
Ich nicht.
Ich auch. Ja, muss man ja sagen. Alex kommt ja nun auch da im weitesten Sinne aus dem Bereich, obwohl das ja mehr Wedel und so ist, aber trotz alledem. Nein, ach, ist ja jetzt auch nur rumgeflaxe. Ich habe dich vorgestellt als Floristin und Netzwerkerin. Worin siehst du eigentlich die großen Vorteile von Netzwerken? Weil viele nehmen das ja als so eine... Ja, wie soll man das denn halt sagen? Als eine Win-Situation im Sinne von, ich vernetze mich, weil das Vorteile für mich bringt. Aber es gibt ja auch noch eine andere Sicht da drauf. Und wie siehst du das? Was ist der Vorteil von Netzwerken?
Mhm. Ja, genau. Der Vorteil ins Netzwerk ist erstmal, wir können was geben, wir können was reingeben. Ne? Also gar nicht den Vorteil, den ziehe ich raus, sondern das sollte so Prio 1 sein, weil wir als sozialer Mensch und Wesen es einfach lieben, gewisse Dinge zu teilen. Ne? Also ob es das Franzbrötchen ist oder unterschiedliche Getränke, einfach mal gemeinsam etwas zu teilen und was reinzugeben. Das ist so mal der erste Schritt. Und wenn ich etwas reingebe, dann kommt es automatisch irgendwie doppelt zurück. Und meine Erfahrung im Netzwerk und die großen Vorteile da sind, es gibt da auch Studien und Netzwerkmanagement. Wir sind über 6 Personen eigentlich alle miteinander verbunden. Das ist dann auch wieder der ganzheitliche Ansatz. Und wir können letzten Endes auch durch, also das Netzwerk, diese persönlichen Beziehungen, diese zwischenmenschlichen Kontaktpunkte, die können wir uns nicht kaufen. Also wir können heutzutage ja eigentlich fast alles uns irgendwo gegen Geld eintauschen, aber diese Beziehung, die können wir uns nicht erkaufen, die müssen wir pflegen und da müssen wir uns auch erstmal selbst hinterfragen, wo stehen wir denn jetzt gerade in unserem Netzwerk? Und der Vorteil ist einfach in meiner Erfahrung auch, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht das Netzwerk hatte, also wenn ich es nicht so liebe, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein und auch wirkliches Interesse an diesen Menschen zu haben. Und so bekommen die dann auch Interesse an mir und fragen dann irgendwann mal, hey, hast du mal Lust auf einen Podcast? Oder sie, ich bin selbstständig seit 2 Jahren und das, was irgendwie eine große Herausforderung ist und auch war viel, viel leichter durch das Netzwerk, weil es gab Menschen, die hatten Ahnung zum Datenschutz und es gab irgendwie Designer und es gab irgendwie, oder auch der Vorteil, man sucht irgendwie einen neuen Projektmanager und fragt irgendwie mal in seinem Team oder seinen irgendwie Hochzeitsfotografen, wo kennst du eigentlich jemanden? Und ich verspreche euch, nee, verspreche nicht, sondern für mich ist es so klar geworden, dass wenn man einfach mal fragt, kennst du jemanden, der jemanden kennt, es heutzutage und dann wieder in der Verbindung mit der Digitalisierung, haben wir sofort eine Antwort. Und es ist alles da. Es gibt für jede Situation die richtigen Menschen. Und genau, also es gibt so viele Vorteile und ich hatte gestern, durfte ich eine ganz tolle Person interviewen, eine absolute Netzwerk-Koryphäe, würde ich sagen, die tatsächlich durch ihr Netzwerk den Papst und Prinz Charles kennengelernt hat. Also diese Möglichkeiten, die dieses Netzwerk hat, die sind einfach unermesslich und ja, die Kontakte schaden nur denen, der keine hat, genau.
Mark, Prinz Charles ist der Typ aus der Netflix-Serie The Crown.
Das ist der mit den Ohren, ne?
Das ist der mit den Ohren.
Bei Netzwerk dachte ich erst an Spider-Man, aber das ist zu flach, um den einzubringen.
Ja, der wäre jetzt. Ich finde das gut. Also ich spinne ja auch ganz gerne mal. Also insofern können wir auch, ich meine, so fortgeschrittene Stunde auch mal darüber.
Mach mir keine Hoffnung, ich bringe nur solche flachen Dinge.
Nike, Spider-Woman. Ja, wunderbar. Ja, aber das stimmt. Netzwerken ist halt auch etwas, wo es mehr erstmal ums Geben geht. Das Nehmen oder das Bekommen in dem Falle, weil das Bekommen ist ja das Passive dabei, das kommt dann nämlich von ganz alleine. Und ich glaube auch, dass das ganze Leben dort auch eine Art Summenspiel ist, also kein Nullsummenspiel, sondern am Ende können wir uns ja mal fragen, tue ich mehr Gutes als Schlechtes in der Welt und beschwere ich mich mehr über Schlechtes oder Gutes? Mhm. Also so, das ist halt so eine Sache. Und ich glaube, wenn jeder irgendwie zusieht, so ein bisschen anderen Menschen zu helfen, mal einen Tipp zu geben, Leute zusammenzubringen, nicht mit dem Ansatz, oh, was habe ich davon, sondern einfach, macht es doch einfach mal, toll. Dass es in Summe nachher für alle besser wäre. Ja. Weil man lernt tolle Leute kennen, irgendwie wird die Wahrscheinlichkeit, dass einem selbst Gutes passiert, einfach viel größer, wenn alle Leute Gutes tun.
Ja. So, ne? Also. Ja, und so ist es tatsächlich auch diese Netzwerkphilosophie, die das, was da herauskommt, also es tatsächlich auch als Arbeit zu sehen und da zu investieren, ne? Also diese Kontakte zu pflegen und diese Vorteile, die daraus entstehen, das sind ja nicht nur kleine Tipps, sondern das sind halt wirklich auch, ob es dann Informationen über den Mitbewerber sind oder ob es Kooperationsmöglichkeiten sind oder Akquisemöglichkeiten oder einfach Wissen. Also in dem Netzwerk kann man eigentlich so viel gewinnen. Also man kann nur gewinnen, wenn man ein starkes Netzwerk hat, ne? Und da sollte man definitiv einfach investieren und es auch strategisch angehen. Also das ist meine Arbeit dann auch, da tatsächlich zu schauen, wie gehe ich denn das auch strategisch an? Also was gebe ich rein und was wünsche ich mir dann auch letztendlich, was mein Ziel beim Netzwerken, ne? Weil viele laufen zu irgendwelchen Veranstaltungen oder surfen über irgendwelche Business-Netzwerke und klicken sich den Finger wund oder sammeln irgendwie Visitenkarten. Das ist nicht das, wo ich dann sage, danach weiß ich irgendwie, es ist nicht messbar und tatsächlich sind Netzwerkstrukturen auch messbar, wenn ich mir vorher die Frage stelle, was ist denn mein Ziel? Ne, warum bin ich jetzt mal 45 Minuten auf LinkedIn oder gehe ich zu dieser Veranstaltung nur, um ein nettes Getränk zu trinken oder tatsächlich, um irgendwie eine neue Geschäftsidee zu entwickeln oder Innovation zu gewinnen oder, ne?
Da gibt es ja, fiel mir gerade dabei ein, da gibt es ja diesen, ich sag mal, Witz oder diese Anekdote, dass da ein tiefgläubiger Mensch zu Gott betet, er möge doch bitte endlich mal im Lotto gewinnen. Und dann Lottoziehung, er hat schon wieder nicht gewonnen und dann betet er wieder, er würde gerne mal im Lotto gewinnen, lieber Gott, sorg doch mal dafür, ich bin doch so ein treuer Diener und mach alles und sieh mal zu. Und das geht dann Woche um Woche und Woche und so nach 4 Wochen öffnet sich dann die Wolkendecke und eine Stimme spricht und der Lichtstrahl geht da runter und sagt, ja, ich würde ja gerne dafür sorgen, dass du im Lotto gewinnst, aber füll doch bitte mal einen Schein aus. Und das ist, glaube ich, auch so das Thema beim Netzwerken. Ja. Ne? Die Leute erwarten immer, dass irgendwas in ihrem Leben passiert und machen oftmals gar nichts. Und beim Netzwerken geht es, glaube ich, also für mich persönlich geht es immer nur darum, andere Menschen kennenzulernen und auch neue Geschichten zu hören. Weil ich empfinde das als so bereichernd, wenn Menschen mir einfach aus ihrem Leben was erzählen. Und das sind manchmal Anekdoten, die sind witzig, manchmal sind die geht so, manchmal, manchmal sind die extrem langweilig, so, das gehört auch alles dazu. Aber ab und an ist da halt so ein richtiger Rohdiamant oder vielleicht sogar ein geschliffener Diamant schon bei, wo man denkt, Alter, das ist genau mein Problem. Da denke ich seit 3 Monaten drüber nach, ne? Wie kann man das irgendwie anders angehen und deine Lösung hört sich für mich im Moment so toll an. Cool, vielen Dank dafür. Und das ist halt das, ne? Je mehr ich mich halt mit anderen Leuten vernetze, je mehr ich von anderen Menschen auch höre, desto mehr lerne ich über die Welt und über bestimmte Vorgänge, auch so über bestimmte Systematiken und kann da ganz viel nachher auch für mich draus ziehen. Und wenn ich nachher den einen oder anderen einfach mal zusammenbringe, ist das auch nicht schlecht, ne?
Also das hilft ist ja total, auch. Also ich mache das total gerne, dass man dann irgendwie sagt, hey, du musst mal unbedingt mit dem sprechen oder ihr solltet euch mal unbedingt irgendwie kennenlernen. Und ich hatte gerade noch so einen Punkt, Kommt er wieder? Ach so, ja, genau. Wo du sagst, okay, die Geschichten von den einzelnen Menschen, die so spannend sind und was ich dabei lerne. Also ich lerne im Netzwerk auch super viel über mich selber und ich finde auch gerade diese Menschen, die eigentlich auf den ersten Blick so langweilig oder die mir eine langweilige Geschichte erzählen, auch total spannend, weil die Menschen haben meistens wirklich danach ein Netzwerk, was lange weilt. Ne? Also da wirklich... es gibt ja diese, kennt ihr auch diese Menschen, die genau eine Story nach der nächsten und die irgendwie hin und her springen und sowas, die sind halt sehr entertainend und kurzweilig. Ich liebe die auch. Ich kann manchmal auch sehr gut in diese Rolle springen. Und dann, ich wollte auch nie langweilig sein und jetzt habe ich mich mal gefragt, warum nicht? Und dann denke ich so, ja, weil ich es einfach diese Abwechslung so liebe und ja, die Veränderung so liebe und deswegen bin ich so gerne kurzweilig. Aber ich habe diese Vorteile von diesen langweiligen Menschen auch wirklich gelernt zu schätzen und zu sagen, ja, okay, es braucht eben auch in einem gut funktionierenden Unternehmen durchaus oder auch in meinem privaten Umfeld Menschen, mit denen ich einfach mal eine richtig gut chillen kann oder mit dem man Langeweile einfach mal nichts macht. Sonst, ja. Okay, genau, also die Mischung macht's.
Ich springe jetzt mal kurz in die Rolle des Anekdotenerzählers. Sollen wir auch richten. Ich hatte einen Kumpel während des Studiums, der wiederum einen Kumpel hatte, der absolut still war. Der hat so gut wie nichts gesagt. Der war immer dabei, aber hat nie was gesagt. Den hast du auch vergessen. Na, und das war so oft, dass wir irgendwie im Auto saßen und die ganze Zeit gequatscht haben und der saß hinten auf der Rückbank und irgendwie nach 20 Minuten hat er was gesagt und alle haben sich beide, also wir beide vorne haben uns mega verjagt. Oh, du bist ja auch noch da, sorry, du redest so wenig. Oh, ich weiß, das ist mein großes Problem. Und die hatten das damals halt auch oft so, also mein Kumpel und er, die haben sich, also der eine hat den anderen angerufen, wenn die nach Hause kamen nach der Schule und dann stand das Telefon auf Lautsprecher gestellt, einfach nur angeschaltet da und hat dann halt auch, die beide haben dann irgendwie am Rechner gedaddelt und einmal war das so, da kam seine Freundin dann vorbei und das Telefon lief halt noch so, ne? Aber der Typ hat halt nichts gesagt, ne? Und mein Kumpel hat dann mit seiner Freundin gesprochen und geschlafen und so, das alles so und das Telefon war und irgendwie abends um 9 sagte sein Kumpel dann, ja, du, ich geh jetzt ins Bett. Und ungelogen.
Ja, der hat viel erfahren.
Der hat viel erfahren, ja.
Zu viel vielleicht.
Ja, war ja irgendwie witziger, als das dann alles rauskam.
Ja, das ist halt diese, er hat es vielleicht irgendwie als Problem definiert, dass er still ist, aber das kann halt auch eine totale Stärke sein, weil, ja, ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ich habe meinen besten Freund mal so den ganzen Abend begleitet. In nett allen Phasen.
Nett ausgedrückt.
Oh, okay. Ja, kommen wir jetzt ein bisschen ins Praktische. Ne? Ja. Das neue Jahr beginnt für uns alle und das Typische, was viele Leute machen, ist ja auch mit Vorsätzen ins Jahr zu starten. Und das bedeutet ja oft auch eine Veränderung. Ich höre auf zu rauchen, ich beginne Sport, also das kann ja immer was Positives, was Negatives Konnotiertes sein. Da ist jetzt die große Frage, wie startet man eigentlich zielführend Veränderungen für sich, ob jetzt mit guten Neujahrsvorsätzen oder halt generell, wenn man halt sagt, ach, mich stört schon seit Jahren, jetzt will ich es verändern. Was sind so Tipps da von dir?
Mhm. Erstmal sein Ziel zu kennen. Ne? Also wo will ich hin? Diese Frage sich zu beantworten, damit beginnt es eigentlich, diese Veränderung. Weil wenn ich nicht weiß, wohin, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Und dann dieses Ziel so mal zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist denn das Gute daran, dass mein Ziel jetzt noch gar nicht erreicht, also dass ich mein Ziel noch nicht erreicht habe, weil auch das Rauchen kann für etwas gut sein. Ne? Also wenn man dann irgendwie abrupt aufhört zu rauchen, das aber mich eine total entspannte Phase oder ich habe irgendwie auch immer eine gute Zeit, ist gesellig zum Rauchen oder sowas, dann muss mir bewusst sein, vielleicht war das das Gute daran. Und wenn das jetzt wegfällt, dann habe ich vielleicht auf einmal gar nicht mehr diese geselligen Momente oder bin nicht mehr so entspannt oder sowas. Also auch da dann zu gucken, was sind negative Konsequenzen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ne? Wie zum Beispiel, also es gibt ja viele, die sich sagen, ah, ich wünsche mir oder 2021, ob neuer Job oder neuer Partner oder noch ein Kind oder sowas, aber auch zu überlegen, was sind das für negative Konsequenzen, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ne? Also wenn ich einen neuen Job habe, dann bekomme ich halt nicht mehr irgendwie freitags nachmittags irgendwie die gute Mische serviert oder
ja.
oder dann bekomme ich, wenn ich einen Partner habe oder sowas, dann kann ich halt nicht mehr das Single-Leben zelebrieren, ne? Was ich vielleicht auch so genieße. Also immer sich auch zu fragen, was ist mein Ziel und dann diese Vorsätze und auch zu überlegen, warum habe ich das Ziel? Also was das Gute aus 2020, was ich mitnehmen möchte, also was auch bleiben soll und was sind dann vielleicht auch Folgen und Konsequenzen. Weil ich werde erst anfangen, was zu verändern, wenn ich mir auch diesen Konsequenzen bewusst bin. Ne? Weil ja, vielleicht ist eine größere innere Stimme, die dann irgendwie sagt, so ja, aber diesen Freitagnachmittag, ne, den zelebriere ich jetzt hier seit 7 Jahren. Ich weiß gar nicht, also ja, dass welches anderes Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, so entspannt ins Wochenende zu starten?
Welches Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, meinen Alkoholismus so zu zelebrieren?
Alkoholismus. Du bist jetzt seit 5 Monaten hier. Ne? Ich habe das noch nicht einmal mitgekriegt, dass du am Glas irgendjemanden beeindruckt hast, ne? Und dann erzählst du sowas.
Weil du immer zu früh Feierabend machst.
Oh, das wäre cool. Okay, dann sprechen wir später nochmal.
Ich bin mal still und hör zu.
da gibt es irgendwann die Sondersendung, die wollten wir ja eh nochmal machen. Irgendwie Grünkohl essen oder Rosenmontag oder so. Brauchen wir nur mal einen guten Grund, dass wir so ein bisschen betreutes Trinken machen können. Das wäre wirklich super.
Das Corona mal abflachen, dann können wir auch diese Sendung aus der Kneipe mal machen.
Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Wobei wir jetzt ja schon...
Ina Müller.
Wir haben ernsthaft drüber nachgedacht, weil wir haben nach einem Jahr Franzbrötchen, mussten wir sagen, Franzbrötchen Kultur. top, alles super. Aber irgendwie wäre es Zeit für was Neues. Und deswegen führen wir nächste Woche, übernächste Woche auf Lütt und Lütt ein. Mm. Und dann gibt es Bier und Schnaps.
Ja,
und
da so. Bin ich ja froh, dass ich jetzt hier noch das Franzbrötchen mitnehme.
Wir haben uns das nicht getraut, dir das anzubieten, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das natürlich dann halt auch, also ob eine Dame da Bock drauf hat, irgendwie Bier und Helbing irgendwie auf dem Freitagvormittag.
Na, da sind wir jetzt ja bei Klischees.
Wir hatten noch viel frechere Sachen im Kopf.
Höflich gemeint gewesen. Wir wollten da niemanden kompromittieren. Am Ende geht es aber auch hier bei uns natürlich um Veränderungen, genauso wie für viele andere Leute. Wenn es nun darum geht, in einem Unternehmen, in einem Team etwas zu verändern, dann ist es ja so, dass diese Veränderung, ich entscheide das als Führungskraft vielleicht, aber die Auswirkungen umfassen nicht nur mich und mein Leben, wie bei den Neujahrsvorsätzen, sondern das betrifft ja auch das Leben von anderen Menschen, von meinen Mitarbeitern. Und diese Veränderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind ja unter Umständen für die gefühlt ziemlich einschneidend. Und wie gehe ich damit um? Wie begeistere ich andere Menschen dafür, sagen wir mal, Veränderungen, die von außen kommen, anzunehmen und begeistert mit aufzunehmen. Mhm. Das ist ja das große Thema bei der Transformation. Es ist ja gut, wenn man eine Idee hat, aber du musst ja die Menschen begeistern, damit sie diese Veränderungen in die Welt tragen, damit sie dann halt aus der Idee hin zur Wirklichkeit werden. Wie mache ich das?
Ja, also du darfst die Menschen mitnehmen, ne? Und du musst sie nicht mitnehmen, sondern du darfst sie mitnehmen, weil das ist ja ein ganz tolles Gefühl, wenn so eine ganze Gruppe anfängt, irgendwie sich zu bewegen. Und das Erste ist, genau, diese Euphorie, diese Begeisterung erstmal zu teilen und zu verbreiten. Und dann aber ganz transparent zu kommunizieren, wohin ich gehen will und warum ich genau euch dafür brauche, dahin zu kommen. Also das wertschätzende Haltung da gegenüber den ganzen Team zu mitbringen und eben diese Veränderung, Transformation, die mitgestalten zu lassen. Also sie mitzunehmen und dann die Stärken von jedem Einzelnen zu nutzen und diesen Weg somit irgendwie leichter gemeinsam zu gehen, weil es einfach, es macht viel mehr Spaß, wenn man gemeinsam irgendwohin unterwegs ist. Und ich gehe aber erst los, wenn ich eben auch weiß, wohin ich gehe. Und das ist eben wichtig, da transparent und klar zu kommunizieren und eben auf die Einzelnen einzugehen. Also und dann ist das ein Spaziergang.
Das ist cool. Aus deiner Erfahrung heraus gibt es so gewisse Do's und Don'ts der Veränderung?
Ja, also genau, es gibt definitiv ganz viele förderliche Aspekte für diese Veränderung. Also ne, da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen, über diese innere Haltung, über die klare Kommunikation, über das positive Denken, über die Chancen und das Potenzial, also das alles darzustellen und aufzuleben. Auch vielleicht Vorbilder, die schon diesen Weg gegangen sind oder Unternehmen, die da schon sind oder andere Branchen, die schon in der digitalen Transformation vielleicht einen Schritt weiter sind, von denen auch zu lernen. Und für mich ist auch ein großes Du tatsächlich die Vielfalt zu nutzen, die Vielfalt von dem Team zu nutzen. Und da ist man in der Regel schneller. Also wir sind einfach stärker, wenn wir divers unterwegs sind. Und das ist halt auch ein großes Du, dass man wirklich auch offen ist und unterschiedliche Menschen mit einbindet. Und diese positive Haltung, genau, das ist, glaube ich, so ein großes Must-Have, würde ich schon fast sagen. So Don'ts und es gibt halt auch Hindernisse, die irgendwie dann im Weg stehen. Das sind irgendwie die, diese großen Zweifler oder negativen Hürden, die dann irgendwie die sagen, und das ist, also die so gefangen sind in den alten Gewohnheiten. Also manchmal braucht man gar nicht diese Veränderungen so groß sehen, sondern vielleicht will ich mal jeden Tag eine halbe Stunde früher aufstehen oder sowas. Wir sind halt Gewohnheitsmenschen und wenn wir aber dann immer wieder hören, so, ich bleibe noch eine halbe Stunde länger im Bett und ach, warum soll ich denn, also macht ja gar keinen Sinn, eine halbe Stunde vorher aufzustehen, also dann werde ich auch keine halbe Stunde vorher aufstehen. Und das ist halt wirklich ein großes Hindernis, so diese kleinen Stimmen, die dann irgendwie in so Unternehmen immer mal wieder aufkreuzen oder sprechen und sagen so, ja, macht doch gar keinen Sinn hier oder sowas, ne? Und da kann es allerdings auch eine große Chance sein, mal zu hinterfragen, was steckt denn dahinter? Also warum zweifelt ihr so und was ist die Angst oder sowas? Und wenn man sie dann wirklich versucht zu begreifen und zu verstehen, dann können dadurch auch wieder neue Ideen entstehen. Also aber das würde ich eben sagen, so als Don't, so dieses zu sagen, nee, geht nicht. Also, weil es geht alles. Es ist alles möglich. Wir können alles gemeinsam schaffen. Also wir können nichts alleine schaffen, aber wir können alles gemeinsam schaffen. Und da eben dieses Gefühl von Gemeinschaft auch einfach zu fördern.
Ja, das stimmt. Eben nochmal, du hast eben angefangen mit Geschlechterstereotypen und so Geschlechterrollen und so. Das ist ja in den letzten Jahren zu einem breiten Thema geworden. Also da geht es dann ja halt auch ums Binnen-I, da geht es halt auch darum, über Quoten zu sprechen und so weiter. Das ist natürlich alles ein großes Thema. Manuela Rousseau hat jetzt in ihrem Buch Wir brauchen Frauen, die sich trauen, was ich übrigens zu Weihnachten verschenkt habe.
Ich finde diesen subtilen Wortwitz auch richtig gut.
Deine Biografie auch aufgegriffen und als Beispiel verwendet. Na, wie kam es eigentlich dazu?
Ja, genau. Tolles Buch und super Geschenk. Die Person wird es lieben und genießen, vermute ich.
Ich habe das einer unserer Mitarbeiterinnen geschenkt, weil ich finde sie so inspirierend in ihrer gesamten Art. Sie weiß auch, dass sie jetzt gemeint ist und logischerweise, sie hat das Buch bekommen. Also das war jetzt keine große Hürde. aber ich fand das Buch cool. Ich habe den Klappentext gelesen in der Buchhandlung und habe gedacht, okay, das ist spannend und habe dann so quer gelesen. Das mache ich manchmal, wenn ich Bücher kaufe, denn der Klappentext ist cool und dann fange ich an, dann irgendwie so Einleitung, dann irgendwie Seite 30 und so weiter. Und dann einfach so, das ist cool, das will ich auch irgendwann nochmal lesen. Aber ich musste sofort an sie denken, deswegen hatte ich ihr das halt geschenkt. Also glaube ich, kann ich jetzt schon, ohne das komplett gelesen zu haben, zu sagen, gutes Buch.
Ja,
kann
ich habe das Buch komplett gelesen und ich war auch mit in dem Prozess so ein bisschen, als das Buch geschrieben wurde. Es war auch ein Ziel von der Manuela Rousseau, ein Buch mal zu schreiben. Das war ihr erstes Buch. Ist jetzt, ich glaube, in der zweiten Auflage auch schon erschienen. Also es haben mehrere gekauft und verschenkt an bestimmt inspirierende Mitarbeiterinnen. Wie es dazu kam, ich stand 2016 auch wieder an so einem Wendepunkt in meinem Leben und hatte dort die Rolle einer Geschäftsführung inne. Und war so, okay, ich brauche irgendwie jemanden, der für diese ganzen Aufgaben, die da auf mich zukommen, mir auch an der Seite steht. Und dann bin ich durch die gemeinsame Freundin Merlin, die wir haben, zu dem Beratungsnetzwerk der Universität Hamburg gekommen, von Frauen für Frauen. Und dort habe ich eine Mentorin gesucht. Und das ist ein tolles Netzwerk auch. Und so bin ich dann, habe ich Manuela Rousseau, Professorin und Mitglied im Aufsichtsrat von Beiersdorf, dort Head of CSA, als Mentorin begegnet und begleitet. Und wir haben uns irgendwie das erste Mal getroffen in auch einer ganz netten Atmosphäre und haben gleich Gemeinsamkeiten aufgedeckt, ne, wie so berufsbegleitendes Studium, wie wir das auch irgendwie, man findet dann so Anknüpfungspunkte und eben unsere Geschichte haben wir uns auch tatsächlich erzählt. Die Geschichte, wie es ist, als Frau aufzuwachsen und in diesen Strukturen, sie zu einer anderen Zeit als ich, aber es gab da eben auch Parallelen einfach, gesellschaftlicher Druck und gewisse Rollenbilder, auch das Elternhaus, was natürlich eine große Rolle spielte. Und sie hat in diesem Buch, also sowohl ihre Biografie als auch wirkliche Schlüsselelemente und Themenkapitel erfasst, unter anderem auch ein Thema zum Netzwerken geschrieben. Und sie rief mich dann irgendwie an und das Mentorenkonzept ist ja so, dass man sich auch irgendwie gegenseitig inspiriert und dass eben auf Augenhöhe man sich begegnet und durchaus auch generationsübergreifend irgendwie da voneinander lernt, miteinander lernt. Und sie hat eben auch ein Kapitel über ihre Mentees geschrieben und dann kam sie auf mich zu und sagte so, Mensch, Nike, deine Geschichte ist irgendwie auch so inspirierend und so verändernd. Und sie hat damals gesagt, ich kann dir die Tür aufmachen, aber durchgehen musst du alleine. Und dann, genau, habe ich ihr ein paar Seiten geschrieben nochmal so und tatsächlich, glaube 25, 26, 27, hat sie dann meine Biografie irgendwie aufgenommen. Und ist irgendwie ein schönes Gefühl und ich danke ihr da auch für. Und genau, wir sind auch noch im Austausch und eine Frau, die nach vorne geht, ja.
Du hast den gesellschaftlichen Druck gerade schon erwähnt. Hast du eine Idee, hast du eine Blaupause dafür, wie wir das Problem mit der ungleichen Geschlechterverteilung lösen können, was jetzt Vorstände und Aufsichtsräte vielleicht angeht? Bist du eher Team Quote oder denkst du, dass man über Aufklärung vielleicht auch schon viel machen kann?
Also klar, die Lösung habe ich hier in der Tasche.
Ja, natürlich,
Nee, sowohl als auch. Also es ist, die Quote ist ein Beschleuniger dafür. Es sollte allerdings ganz klar über die Kompetenz zu der Diversität kommen. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg auch. Also es ist ja auch, es bringt ja auch Vorteile für das männliche Geschlecht, dass wir da einfach auch eben auch dem männlichen Geschlecht sagen, was das für Vorteile sind, wenn mehr Frauen in den Aufsichtsräten oder im Vorstand sind, wie zum Beispiel bei Vodafone die großartige Anna, die dort auch einfach einen spektakulären Job macht, wo wir wieder bei Digitalisierung wären, die einfach da offen für ist und auch Menschen für abholt. Und ich glaube, gerade auch die Digitalisierung braucht die weiblichen Fähigkeiten, ne? Und wäre, also ich komme jetzt wieder, schwafel ein bisschen wieder ab, aber es ist irgendwie mir noch eine Herzensangelegenheit, das zu sagen, einfach diese Ergänzung zwischen Mann und Frau, die halt einfach wiederum diese Diversität ausmacht und zu sagt, auch in der Digitalisierung diese Menschen mitnehmen. Ne? Also ja, die Männer haben vielleicht technisches Ingenieurswissen, was wir erstmal als Grundlage brauchen, aber es muss halt auch dann vielleicht weibliche Fähigkeiten oder sehr wahrscheinlich weibliche Fähigkeiten, da ist auch Christina Lange von Work for Germany ein gutes Beispiel, die einfach dieses Feingefühl hat oder wo die Stärken der Weiblichkeit einfach einen großen Vorteil mit sich bringen. Und auch gerade in dieser Transformation, wo wir uns befinden, das, glaube ich, super, super wichtig ist. Und wie die Lösung ist, genau, offen weiterzumachen und da auch, ich sag mal, im Gespräch zu bleiben. Ne? Also ich bin auch in geschlossenen Frauennetzwerken. Ich glaube allerdings, dass auch da, also es ist gut, dass man sich zusammentut und da aus Netzwerken, wo so Gemeinsamkeiten sind, Energie zieht, aber dann auch wieder sich öffnet und sich mit allen an einen Tisch setzt und irgendwie, wir haben ja hier eine globale Aufgabe zu lösen und die wird weder die Frau noch der Mann lösen, die werden wir halt nur gemeinsam lösen und auch so in der Familie. Es löst nicht die Mutter die kompletten Care-Themen oder sowas, sondern es gilt halt auch heutzutage auch der Vater. Und der Vater wusste lange Zeit nicht, wie schön es ist, eine Elternzeit zu haben oder sowas. Und ich glaube jetzt, wenn man das so, also ich kriege es im Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass mehr und mehr auch mal ganz klar die Väter diese Möglichkeit bekommen und das Schöne auch daran zu sehen. Also das Rollenbild verändert sich ja auch. Und ich finde, glaube ich, wichtig ist einfach da im Gespräch zu bleiben und gute Vorbilder auch zu haben. Und es gibt super coole Unternehmen, jetzt nochmal zu Tandemploy, oder es gibt auch Frauen, die Business Angels sind oder investieren und diese Geschichten auch schon den Kindern zu erzählen. Ne? Also und auch die Medien, die da was machen, die halt nicht mehr irgendwie nur noch rosa und blau oder sowas vorgehen, weil vieles passiert auch im Unbewussten. Also dieser gesellschaftliche Druck, von dem ich gerade gesprochen habe, es war nicht so, dass, also ja, es gab ein klassisches Bild in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, also in meiner Familie, dass meine Mutter die Mutterrolle in sich hatte und gekocht hat und in der Küche stand und aber auch das für den ganzen Betrieb gemacht hat, also für die ganze Landwirtschaft. Ja, komme ich hier schon wieder ins.
Wir leben davon. Zieh durch. Hol ordentlich aus.
Ich sehe gerade, na okay. Aber das wollte ich sagen, die haben mit positiver Absicht gehandelt und es ist, glaube ich, so viel im Unbewussten, was passiert, was so, und da bin ich dann wieder bei der Innenarbeit, dieses, okay, meine intrinsische Motivation muss ich kennen und ich muss mir einfach bewusst machen, dass das gut ist, wenn auch viele Frauen einfach Führung übernehmen und das auch wiederum, fasse ich mir an die eigene Nase, es hat auch eine Weile gedauert, so mutig zu sein und ich teile jetzt ja diesen Mut und die Inspiration zur Veränderung, aber erstmal diesen Mut zu bekommen, weil der wird uns halt nicht in die Wiege gelegt als Frau, ne? Und das ist halt, glaube ich, also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, es ist schon ein anderer Weg als Frau, diesen Mut und diesen Mut zu führen, Macht zu haben, Sachen zu sagen und nicht nur freundlich zu lächeln und zu winken.
Das heißt, du nimmst.
Oh Gott, ich dachte, Marc sagt jetzt, ungut auszusehen.
Digga.
Nein, ich glaube, was in der Gesellschaft eins der Grundprobleme ist, die ursächlich dafür sind, dass es diese Diskussion heute überhaupt noch gibt, ist, dass die Leute nicht verstehen, dass Mann und Frau nicht gleich sind, aber gleichberechtigt sind. Mhm. Weil es gibt einfach genetisch bedingt Dinge, die bei den meisten Frauen, das kann man ja auch nicht verallgemeinern für alle, aber ich glaube, dass die meisten Frauen bestimmten Kriterien entsprechen und die meisten Männer. Das merkt man gerade so im Umgang mit Kindern. Männer sind halt die dann halt sagen, nö, dann lass den doch vom Dreier springen. Ja, aber der kann doch nicht schwimmen. Aber der hat doch Schwimmflügel an, oder nicht? Und ich bin doch gleich da. Also, wenn der untergeht, dann nicht lange. So denken Männer halt eher, so, ne? Und Frauen sind halt so, lass sie noch nicht mal erst auf den Dreier raufkrabbeln, ja, so, ne?
Das witzig, dass du das sagst, sorry, ich rede schon mal kurz rein, weil ich hatte letztes Jahr, war meine Nichte zu Besuch bei mir und im Sommer, vorletztes Jahr war das schon, Und dann waren wir im Freibad mit dem Fünfer. Und dann sagte sie, Nike, darf ich auf den Fünfer kommen? Und ich so, bist du da schon mal von runtergesprungen? Oder, nee, meine Eltern, nee, bin ich noch nicht. Das darf ich ja nicht. Und dann meinte ich so, aber jetzt hier sind die ja gar nicht dabei. Und kannst du mich? Und ich habe halt wirklich dieses Sieben war sie, dieses Mädchen gesehen und dachte nur so, okay. Und dann denke ich so, nee, Mut machen, los, Nike, Mut machen. Und dann, klar, kannst du da rauf. Und ich gehe mit und ich habe weiche Knie gekriegt, als wir da diesen Fünfer hochgeklettert sind. Und dann stand ich da oben, ich so, wir gucken erstmal, ne? Und dann gucken wir erstmal und dachte ich so, nee, nicht das jetzt übertragen irgendwie, diese Zweifel oder sowas, sondern sagen, ja, wenn du das willst, dann kannst du hier runterspringen, du kannst ja schwimmen, also warum, ob du jetzt vom Dreier springst oder sowas, irgendwie versucht cool zu bleiben. Und innerlich dachte ich so, oh mein Gott.
Ne, der Onkel hätte halt gesagt, du, hier sind noch 5 Euro, du bist schon einen halben Weg zum Kiosk, bring mal Pommes. Ja, genau. Das ist aber der grundsätzliche Unterschied bei halt, also Männer und Frauen. Ne? Frauen haben bei, was Kinder angeht, immer über alle gesehen, ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, und Männer sind dann halt eher so, warum, was soll denn passieren? Ja, so, ne? Ja, können sich was brechen. Aber hier auch, also kann er auch springen. So, ja. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir haben eine andere Prädisposition, was so bestimmte Einschätzungen angeht, und das ist überhaupt gar nicht schlimm, sondern man muss nur damit umzugehen wissen, dass das halt auch völlig okay ist. Das Wichtige finde ich, dass diese Berechtigung, diese Gleichberechtigung, dass das halt von vornherein darum geht, ja, warum nicht? Dann so klar, die Damen ist qualifiziert, dann soll sie es halt machen, dass wir das aus den Köpfen rauskriegen. Aber das ist halt nicht nur so ein Männer-Frauen-Problem, sondern das ist ein generelles Problem in der Gesellschaft, dass wir halt oft in so Stereotypen denken und dem auch so viel beimessen. Also ich hatte Bewerber hier, die offen homosexuell waren und die dann halt auch gesagt haben, ja, ist das ein Problem? Und dann musste ich dem erstmal klar machen, bei uns denken wir gar nicht in solchen Kategorien. Mm-mm. Oder Leonie, eine konvertierte Deutsche, hört man am Namen schon, die muslimischen Glauben ist und die hier angerufen hat und gefragt hat, ob sie sich bewerben darf. Und dann hat Björn damals am Telefon gesagt, was? Hä?
Ja, hä? Verstehen.
Warum sollen sie sich nicht bewerben? Ja, ich trage ein Kopftuch. Hä? Warum so? Hä? Schicken Sie doch bitte eine Bewerbung, wenn Sie sich bewerben wollen. Also da denkt man oftmals gar nicht in den Kategorien, aber sie sagte dann halt auch, sie hat ganz viele Bewerbungsgespräche geführt, wo das dann halt so, ja, und mit dem Kopftuch können Sie es dann während der Arbeit abnehmen. So, ja. Ne? Und also da muss man halt als Gesellschaft einfach reifen, dass man sagt, weißt du was, das sind keine Kriterien, in denen man denken sollte. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwelche Grenzen einzieht, so von wegen, ja, nur das darfst du denken, sondern Wo ist denn der Vorteil, wenn du in diesen Kriterien denkst? Was hilft es dir denn weiter, wenn du diskriminierst nach Geschlecht, nach Sexualität, nach Religion oder sowas? Hilft dir das als Unternehmen weiter? Am Ende überhaupt nichts. Und ich glaube, das ist eins der Grundprobleme, dass wir diese Gleichberechtigung einfach leben müssen, indem wir diese ganzen Kriterien, die überhaupt nicht zielführend sind, nachher für die Stelle einfach völlig außen vor lassen. So, das ist, aber es ist schwierig, weil dafür muss man sein eigenes Weltbild, gerade wenn man so aus einem konservativen Milieu kommt, einfach auch verlassen und halt sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ne? Das ist halt nicht irgendwie keine Ahnung, das ist jetzt nicht der Türke, sondern das ist halt Onur.
Ja.
Punkt.
Ja.
So, ne? Also das ist halt auch Untergrenzen auf die Dinge, die wesentlich sind für jetzt, sagen wir mal, ein Beschäftigungsverhältnis oder was auch immer.
Ja, und das sind genau diese Kleinigkeiten, da fängt es eben auch an. Ne? Also da offen zu sein und dieses Vorbild zu haben und dann, also wie ihr es jetzt ja schon macht, ne, die Menschen einzustellen und auch eigentlich traurig, dass es diese Fragen noch gibt, ne, und dann aber eben kleine Schritte zu machen und sagen, ja, cooles Team und hier sind alle willkommen, ne, und
ja, und am Ende geht es um Kompetenz, um nichts anderes.
Genau, und am Ende ist es don't sing it, bring it. Mhm. Na, am Ende spielt es überhaupt keine Rolle, wo du herkommst. Ich meine, wir haben neben all dem, muss man sagen, wir haben ja sogar Marc als Hessen eingestellt.
Es geht da schon wieder los.
Nein, mein Vater ist in Südniedersachsen aufgewachsen und der hat immer gesagt, lieber Ratten im Keller als in Hessen im Vorgarten. So, ne? Und aber das spielte für uns keine Rolle, weil wir irgendwie festgestellt haben, Marc ist ein guter Typ so, ne, und macht seinen Job hervorragend. Mehr Lob gibt es nicht. Also,
ich fange gleich an zu weinen, also hör aber bloß auf.
Obwohl, das finde ich total schön, also das Lob, und das ist tatsächlich super wichtig, was so viel macht. Ne? Also es sind auch da diese Kleinigkeiten, die so ein Team, also zu mehr, ne, don't sing it, bring it, hat wie gerade gesagt, und diese Kompetenzen, ja, also das Miteinander ist halt wirklich auch so dieser Schlüssel, also man sagt, okay, wenn wir gemeinsam irgendwie diesen Erfolg haben und sowohl der Junge als auch, also Tante und Onkel und das kleine Kind, alle haben dann also woher sie kommen, leuchten im Augen, wenn es dann am Ende ein cooles Ergebnis ist, ne? Und das ist auch so schön. Und ich, also steht auch für, das Ergebnis ist viel besser und es leuchtet viel mehr. Es ist sogar vielleicht schneller erreicht, wenn es genau diese Diversität gibt, ne? Und wir sind jetzt ja gar nicht mehr nur bei Mann, Frau, sondern auch bei Jung, Alt, bei wo immer auch her, ne? Hessen, Niedersachsen, ich weiß nicht was. Und genau, das ist, glaube ich, was ich auch gerne nochmal teile.
Nimmst du dieses ganze Thema in deiner Arbeit als so ein Alltagsproblem wahr? Also du hast ja mit unterschiedlichsten Unternehmen schon zu tun gehabt, mit unterschiedlichsten Menschen, Organisationen und. Hast du das schon mal wirklich erlebt als Alltagsproblem?
Wie, verstehe ich nicht diese Frage. ja, ich kenne Situationen, wo ich auf meine Weiblichkeit reduziert wurde, definitiv. Also das war allerdings vor, also nicht Alltag jetzt, sondern das war vor 8 Jahren. Ich erinnere mich an eine Situation, da werde ich jetzt noch total perplex, was mir da passiert ist. Heutzutage nein, nicht mehr so, weil ich damit ganz anders umgehe und auch eine Stärke habe, gelernt habe, damit umzugehen, dafür zu stehen und auch diese Vorteile mir bewusst bin. Ne? Und eben auch das, ja, ich in den Netzwerken, wo es typisch hanseatisch zugeht oder wo eher der weiße alte Mann ist, auch gerne bin, weil ich das auch als auch große Chance sehe, dort mitzumischen. Und das ist für mich irgendwie ja auch eine Aufgabe, eine Herausforderung. Aber ja, wenn es keine Herausforderung gibt, dann brauchst du auch keinen Mut. Und ich teile ja Mut, also ich habe auch Mut, da nach vorne zu gehen und das zu genießen.
Wir wollen mit unserer Arbeit ja alle irgendwas bewegen oder verändern. Hast du eine große Hoffnung für die Zukunft? Was würde dich glücklich machen, wenn die Zukunft in diese Richtung geht? Hast du irgendwas, irgendso ein Sinnbild der perfekten Ausrichtung oder der perfekten Entwicklung?
Also ja, ich habe so ein Bild, wo es wirklich so eine bunte Truppe gibt, die irgendwie die Zukunft gestaltet. Und ich bin total glücklich, wenn ich Menschen begleiten darf, die irgendwie einen Wunsch haben oder die eben vor einer Veränderung stehen oder nicht nur Menschen, sondern, aber ich spreche immer von Menschen, weil in den Unternehmen sind es auch am Ende der einzelne Mensch oder das Team oder so. Und wenn ich denen etwas auf den Weg geben konnte, etwas teilen konnte und sie eben auch, ja, offen in diese Zukunft gucken und da gemeinschaftlich dann irgendwie feiern und zelebrieren. So ein Bild habe ich, das macht mich glücklich. Dann, ja.
Nike, die Corona-Krise hat ja für uns alle auch weitreichende Veränderungen im letzten Jahr mit sich gebracht. Wir haben über andere Umgebungen auf der Arbeit gesprochen, mit Homeoffice und so wird sich hier auch dauerhaft viel für uns ändern. Aber auch im Privaten hat sich natürlich der Fokus ganz schön anders gesetzt. Wir haben das Problem, dass wenn wir Kinder im Haushalt haben, dass der Betreuungsanteil erheblich größer und intensiver wird. Wir müssen die Kinder ganz anders fordern. Im Umgang mit Kollegen und Freunden sind wir anders aufgestellt als heutzutage. Aber all dieser, auch viel Leid und auch Missstände, die so irgendwie bestehen, sorgen ja nur dafür, dass wir den Fokus so ein bisschen verlieren. Es gibt aber auch ohne die Pandemie noch viele, viele große Probleme in unserer Gesellschaft und halt viel zu tun, was wir so tun, also was wir verändern und verbessern können. Diese Arbeit wollen wir gerne unterstützen. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel das Kinderhospiz Sternbrücke oder das Straßenmagazin Hinz und Kunst unterstützt, aber auch die Tafeln in Hamburg und vor allen Dingen, das war mir persönlich wichtig, weil es bei mir in der Nachbarschaft ist, der Kindertreff Oldenfelde, wo da gibt es so Hausaufgabenhilfe und Kinder aus sozial schwachen Familien kriegen Mittagessen. All das, wir können die nur im Moment finanziell unterstützen. Und viele solche Organisationen, nicht nur die, und aber auch insbesondere die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dort tätig sind, die leisten ja Großartiges für unsere Gesellschaft. Die sorgen ja dafür, dass die Welt, in der wir leben, einfach eine bessere wird und dass hier und da das Leid ein bisschen gemindert wird. Und dieses Jahr haben wir uns dazu entschieden, auch weil wir massiv faul geworden sind. Wir wollen halt nicht mehr für diese Organisation laufen wie im letzten Jahr. Das war wirklich anstrengend. Deswegen haben wir uns überlegt, unsere Gäste entscheiden jetzt, welchen gemeinnützigen Organisationen wir Geld spenden. Und deswegen für jeden Gast, den wir hier im Podcast begrüßen, spenden wir 100 Euro und der Gast entscheidet, wo das hingeht. Deswegen, Nike, wohin und warum geht deine Spende?
Ja, vielen Dank. Ich finde das eine ganz großartige Idee und danke für das Engagement und ja, auch die, all die Organisationen, die du gerade genannt hast, super. Ich habe auch, findest du eine Chance auch da, ich habe mir überlegt, an wen gehen die 100 Euro und es gibt so viele tolle Unternehmen, Initiativen und Vereine und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt auch tolle Stammtische von Frauen, wo großartige Frauen sind, die sich engagieren sehr stark. Ich habe da an Gobanio und es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Gobanio ist ein Duschbus, die machen vieles für Obdachlose. Und dann gibt es Frauenmacht, die sich einfach auch einsetzen für die Stimme der Frau. Und diese Damen, die da das gegründet haben, sind in meinem Stammtisch. Deswegen an dieser Stelle ein kurzer Gruß. Und ich habe mich dennoch entschieden, für die Stadtinsel hier in Hamburg das Geld zu spenden, weil es gibt über 60.000 Kinder in Hamburg, die unter der Armutsgrenze leben und dieser Verein sorgt dafür, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht und einen Raum schafft, wo sie einfach sich connecten können, gestalten können, wo sie einfach Kind sein dürfen und neugierig die Welt entdecken dürfen und sich wohlfühlen dürfen. Genau, und da gehen die 100 Euro hin. Eine tolle Initiative.
Großartig. Googelt mal Stadtinsel Hamburg. Ich habe es mir durchgelesen. Es ist wirklich ein beeindruckendes Projekt, was die dort gestartet haben. Freunde, mal ernsthaft, wir sind Hamburger. Also das ist Hamburg. Das ist halt nicht irgendeine andere Stadt wie Bremen oder so, sondern es ist Hamburg. Und hier gibt es 60.000 Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Das bedeutet, sie haben unter Umständen Probleme, regelmäßig vernünftiges Essen zu bekommen. Ihnen fehlt manchmal der soziale Anschluss. Ihnen fehlen vielleicht auch einfach Vorbilder. Und die Stadtinsel ist ein tolles Projekt, was diese Kinder unterstützt, was es ihnen auch hilft, sich mit anderen Leuten zu connecten, andere Vorbilder zu bekommen und zu sehen, dass es keine negative Prädisposition im Leben geben muss. Also ich muss nicht gescheiterten Existenzen, nur weil sie meine Erzeuger sind, folgen, sondern es gibt halt dort einfach andere Wege, die ich halt auch beschreiten kann. Und deswegen ist die Stadtinsel ein tolles Projekt. Unterstützt es, schaut mal rein, guckt mal, ob ihr dort vielleicht helfen könnt. Sinnvoll ist es in jedem Fall. Wer noch mehr Infos zu Nikes toller Arbeit mal sich einlesen möchte, der schaut mal auf nachhaltigetransformation.de oder bei LinkedIn. Auch da postet sie regelmäßig tolle Inhalte und freut sich natürlich auch, sich mit euch zu vernetzen. Vielen Dank, Nike, für das angenehme Gespräch. Total großartig.
Vielen Dank, lieber Merlin. Vielen Dank, lieber Marc. Hat richtig Spaß gemacht und ja, Dankeschön.
Und wir freuen uns auch auf unseren nächsten Gast. In der nächsten Woche ist nämlich jemand, der sonst quasi mit uns moderiert hier. Wir verabschieden uns nämlich von Alexander Maas. Und wie genau, das hört ihr in der nächsten Woche. Deswegen bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.